Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zurück nach der Länderspielpause starten wir gemeinsam in den Endspurt der Penny DEL Hauptrunde 23/24. Was in der Zwischenzeit passiert ist in unserer SAP-Arena, aber vor allem auch bei den DEB-Teams auf Nationalmannschaftsebene, welche Ligapartien jetzt nochmal richtig spannend werden und natürlich, wie wir in Mannheim für den Rest der Saison jetzt aufgestellt sind. Da gibt's auch einige spannende Fakten. Das besprechen heute wie immer Adler-Reporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Länderspielpause, Super Bowl, NHL All-Star Game, eine Wahnsinns-Halftime-Show in der Arena beim American Ice Football mit Olaf von den Flippers. Mark Foster war da und wir beide, Andi, haben auch mal durchgeschnauft in der Länderspielpause. Du bist familientechnisch in Hannover, ich fahre ab morgen familientechnisch ins Allgäu, mein Sohnemann ist, da ist der Papa ganz stolz bei der U16-Nationalmannschaft eingeladen. Sichtungslehrgang. Jetzt sind ja Faschingsferien, buntes Faschingstreiben im Hause Soramis. Antti, ich sehe keine Schminkrückstände bei dir im Gesicht. Kann weder Lippenstift noch irgendeine Clownsbemalung. Was ist da los?
Ist das kein großer Kühlheit
oder ist es?
Ja, also einfach mal so als Fun Fact nochmal, ich hau ja gerne was raus aus Finnland. Finnland ist ja ein protestantisches Land und Fastnacht ist ja eigentlich ein katholischer Brauch. Das heißt, in Finnland gibt's Fastnacht oder Fasching eigentlich nicht so. Meine Enkeltochter ist aber heute in den Kindergarten gegangen, als Hexe verkleidet. Richtig, richtig süß, sehr schön. Du hast gesagt, ich bin in Hannover, meine Tochter wohnt da mit ihren beiden Töchtern und dem Mann hier in Hannover und entsprechend sind wir hier zu Besuch. Ja, für mich selbst gibt's keine Schminke, also bei mir gibt's die ungeschminkte Wahrheit.
Die ungeschminkte Wahrheit, das ist Wahnsinn, Antina. Lass uns mal schnell ins Warm-up raus. Hast du gestern was von dem American Ice Football gesehen aus der SAP Arena? Hast du bei RTL mal reingeschaltet?
Nee, habe ich nicht.
Schon cool aus, muss ich sagen. Diejenigen, die es nicht gesehen haben, also die Eisfläche bestand und Bande war auch da und es waren die Football-Linien eingezeichnet, aber eine sensationelle Einlaufshow, cool gemacht mit den Lichtern, Indoor-Feuerwerk. Also das war schon sehr, sehr sehenswert, muss ich sagen. Das war cool. Und dann halt musst du dir vorstellen, jeder weiß, wie rutschig eine Eisfläche ist, vor allem wenn es gerade frisch abgezogen ist. Und jeder weiß auch, wie profillos Bowlingschuhe sind. Und wenn du auf dem frisch abgezogenen Eis mit Bowlingschuhen unterwegs warst, also ich habe es mir bis zur Pause angeguckt, da war also Wahnsinn, was die sich da teilweise hingelegt haben. Jede Mannschaft hatte einen professionellen Quarterback, also der auch weiß, wie man das Spiel ein bisschen strukturiert, wie man Bälle wirft. Der Quarterback durfte aber nicht laufen, sondern die anderen, C, D, E, F, G, H Promis sind da unterwegs gewesen zu Fuß. Das war schon lustig anzuschauen. Aber vor allem eine spektakuläre Einlaufshow. Und auch das Footballfeld auf dem Eishockeyfeld, das sah schon überragend aus.
Ja, die Bilder habe ich gesehen, also das ist schon beeindruckend gewesen. Ansonsten, du hattest eine kleine Aufzählung gemacht, was es so sportlich alles gab. Das gab ja im Fußball dann noch das Spitzenspiel Leverkusen gegen Bayern. Und Achtung, ich bin ja in Hannover, am Freitag gab es das Hannover Derby, nämlich die Indians haben die Scorpions empfangen und die Scorpions
haben... Jetzt bist du aber wieder beim Eishockey.
Jetzt bin ich wieder beim Eishockey. Ja, schnell, schön, bei mir. Ja, geht's vom Football über. Ja, da geht's schnell rum. Genau, da haben nur so als kleine Ergänzung, ja, da haben die Scorpions auswärts bei den Indians mit 2-1 gewonnen. Am Pferdeturm ist es. Hier.
Ja, da haben wir mal mit den Adlern ein Pokalspiel gehabt. Ich glaube, es war ein Pokalspiel oder ein Vorbereitungsspiel gegen die Hannover Indians und die stellen ja so einen, zum Warm-up steht ja ein riesengroßer Marterpfahl, der steht ja in der Mitte der Eisfläche. Beide Mannschaften sind ja auf ihrer Hälfte zum Warm-up und das sind schon coole Sachen. Also da muss ich schon sagen, so ein Stadtderby, das hat schon was ganz, ganz Besonderes.
Definitiv.
So, Antti, unsere Schuhe sind ordentlich besohlt und wir setzen auch mal zum Sprint an, raus ins Warm-up. Ich habe es gesagt, Länderspielpause und wer die Seite des Deutschen Eishockeybundes auf Instagram verfolgt oder der Seite da auch ein bisschen Beachtung schenkt, es war ja nicht nur der junge Kader der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft unterwegs, sondern von U16, U17, U18, U19 und auch die Frauen waren im Einsatz und da gab es immer einen kompletten Überblick, wie die Spiele ausgegangen sind und bis auf einen einzigen Sieg, Antti, den eine deutsche Mannschaft, die U16-Männer 6-2 gegen Norwegen errungen haben, gab es nur Niederlagen. Zum Beispiel die U19 11-0 gegen Schweden, die U17 3-1 gegen die Slowakei, die Männer, das fand U18 6-5 nach Verlängerung gegen die Ukraine verloren. Das war für mich sehr, sehr schön, da die ukrainische Landesflagge zu sehen, dass die auch wieder eishockeytechnisch unterwegs sind, vor allem auch im Nachwuchs. Aber die U16 hat zum Beispiel auch 3-2 nach Verlängerung gegen Österreich verloren. Wir haben das jetzt gerade in der Vorbereitung besprochen. Anti, du wolltest mir dazu eine Frage stellen.
Machst du dir Sorgen, Ulle? Das war das, was ich, das, was wir uns vorher so besprochen hatten.
Macht der Christoph Ullmann sich Sorgen? Ja, es ist.
Gut, der kleine Ullmann kommt ja jetzt nach. Also der kommt ja jetzt zu 16.
Der kleine Ullmann kommt jetzt nach. Das ist aber jetzt nicht der Messias, der dann da übers Wasser läuft, wenn das Nationalmannschaftstrikot anzieht. Das ist schon. Ich meine, ich habe auch im deutschen Eishockey-Nachwuchs gespielt und war auch bei den Jugendnationalmannschaften. Und ja, wenn du jetzt gegen Schweden spielst. Jetzt habe ich noch gesehen, nicht, dass ich da irgendwie nur Schmuh erzählt. 6-0 hat die U16 gegen Frankreich gewonnen, die U19 aber 11-0 gegen Finnland zum Beispiel verloren. Das zaubert dir wahrscheinlich ein kleines Lächeln ins Gesicht. Nein, ich weiß, dass Spiele gegen Finnland, Schweden, die Slowakei, dass das harte Brocken sind. Dessen bin ich mir schon bewusst. Aber dass so viele Niederlagen dabei waren, das ist schon was, wo du wirklich sagst, sind wir noch auf Augenhöhe, vor allem im Nachwuchs, international dann?
Ich würde sagen, das ist schon immer so gewesen, dass du gerade im U16, U17, U18 Bereich wirklich den Top-Nationen deutlich unterlegen bist, weil die einfach so eine Breite haben an Spielern. Also die können dann, wenn Deutschland eine U16-Nationalmannschaft, die auf Turniere gehen könnte oder beziehungsweise die dann auch Spiele spielt gegen andere Nationen, da hast du meistens zwei Blöcke, die gut mitspielen können. Der dritte und der vierte Block ist dann schon ziemlich weit weg von dem des Gegners, muss man schon sagen. Also wenn es gegen Finnland, Schweden geht, eben gegen diese Nation, dann hast du da schon Probleme. Das ist traditionell so gewesen. Und ich denke, dass das gar nicht so, diese Ergebnisse gar nicht so besorgniserregend sind, weil die eigentlich die letzten Jahre immer so waren. Deutschland holt dann irgendwann auf, so im U20-Bereich, dann auf alle Fälle. Es sei denn, du hast halt natürlich auch mal eine Generation dabei, wo du wirklich richtig gute Spieler hast. Ich kann da jetzt nur an die 95 geborene Generation erinnern, mit Cajon, Dreiseitel, den Freddy Tiffels und wie sie alle hießen. Also das war natürlich was Besonderes damals, aber ansonsten finde ich, ist es nicht so außergewöhnlich. Ist zumindest mein Gefühl. Ich habe jetzt keine Fakten, die das belegen.
Ja, ich gebe dir da recht. Also im U16, U17, U18 Bereich haben wir auch zu meiner Zeit sehr, sehr oft das Nachsehen gehabt. Du hast dich gegen die Schweiz immer unglaublich schwer getan. Und da gebe ich dir recht, da kommt irgendwo dann eine Entwicklungsexplosion im Roundabout U20 Seniorenbereich, weil du siehst ja auch, die A-Nationalmannschaft hat ja zuletzt jahrelang nicht mehr gegen die Schweiz verloren, hat sich da wirklich oben festgespielt. Das sind ja auch keine Zufallstreffer und es ist ja nicht, dass du hoffen musst, dass irgendwann mal wieder so ein Superstar dabei ist, sondern im Kollektiv bist du oben schon sehr stark. Und wir wissen ja auch und wir sehen es auch in der Nationalmannschaft, dass immer wieder gute junge deutsche Spieler nachkommen, die Führungsrollen übernehmen. Aber wir haben nicht diese komplett breite Masse, wie sie andere Nationen haben. Und da halt eben im Entwicklungs-, im U-Bereich, ich bin ganz ehrlich, mir hat es nicht immer Spaß gemacht, zur Nationalmannschaft zu fahren im U-Bereich, weil du oft wusstest, dass du auf die Ohren bekommst, wenn du erfolgreich warst im Heimatclub, dann bist du da zur Nationalmannschaft gefahren und hast sehr, sehr oft das Nachsehen gehabt. Und Anti, ich würde gerne andere Ergebnisse lesen, da bin ich ehrlich, aber so richtig besorgt bin ich jetzt nicht oder dass ich mir da Haare gerauft habe die letzte Woche, auf keinen Fall.
Da bin ich beruhigt. Ich glaube nämlich auch, dass es gar nicht so schlecht steht um das deutsche Eishockey.
Und jetzt schauen wir mal, die Liga geht morgen wieder los. Wir sprechen noch über die vergangenen zwei Spiele der Adler Mannheim im ersten Drittel. Und da, Anti, muss ich sagen, war das ja ein sehr, sehr ordentlicher Auftritt, den die Adler da hingelegt haben, bevor es in die Pause ging. Man war unterlegen in Berlin bei einem, ich würde schon sagen, Top-Spiel. Es ist jetzt nicht 1-2 gewesen, weil die Adler sind ja nicht ganz da angesiedelt in der Tabelle, wo sie sich selber gerne sehen würden. Aber dennoch, wenn es heißt Berlin gegen Mannheim, ist das schon immer eine ordentliche Portion an, sagen wir mal, Meistertiteln auf der Brust beider Trikots. Ja. Und es war auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Berlin hat 3-2 gewonnen und dann ist Mannheim direkt weiter nach Straubing. Und das hat schon aufhorchen lassen, muss ich sagen, weil Straubing ist schon sehr, sehr stark unterwegs diese Saison und Mannheim gewinnt da mit 6-3 auswärts, erzielt 2 Shorthänder. Das ist so ein Wochenende, wenn du jetzt mit 0 Punkten ausgestempelt hättest, würden wir wahrscheinlich hier sitzen und sagen, okay, wir haben vermeintlich gegen 2 der 3 besten Teams der Liga gespielt, aber da einen Dreier mitgenommen zu haben, vor allem auch mit einer guten Performance in Berlin, aber dennoch mit einer Niederlage, das ist für mich immer so eine Charaktersache dann. Mhm. Du trittst gut auf, nimmst aber nichts mit. Wer lässt den Kopf hängen und wer schafft es wirklich, sich die Ärmel hochzukrempeln und fürs nächste Spiel wieder parat zu sein? Und da hat die Mannschaft wirklich einen guten Auftritt gezeigt, nimmt 3 Punkte mit aus Straubing, fährt in die verdiente Pause. Und das ist für mich so ein Ausrufezeichen für den Endspurt gewesen.
Sehe ich absolut genauso. Also in Berlin hättest du auch Zählbares mitnehmen können, wie man so schön sagt. Also das war auf alle Fälle drin. Da war Berlin nicht besser als die Adler. Die waren vielleicht ein kleines bisschen mehr, sagen wir mal, beflügelt durch die Tabellensituation. Die haben mit dem Selbstverständnis des Tabellenführers gespielt und das hast du halt eben schon gemerkt in diesem Spiel. Aber du sagst es, es war denkbar knapp. Berlin gewinnt 3-2 und das war wirklich auch ein tolles Spiel, qualitativ. Da hast du nicht gedacht, da spielt der Erste gegen den Achten, sondern das hätte wirklich auch der Erste gegen den Zweiten sein können. Also die Adler haben schon das Vermögen auch, wirklich Top-Spiele zu spielen. Also das haben sie gezeigt und ich glaube, das ist die Tendenz, von der wir auch mal gesprochen haben in den letzten Folgen, wo es ein bisschen nach oben geht. Die Adler hatten ja ein Heimwochenende, wo sie 6 Punkte geholt haben gegen Iserlohn und gegen München. Und entsprechend haben wir da schon gesagt, naja, man sieht so ein kleines bisschen Stück für Stück, dass es nach oben geht und dass das letzte Spielwochenende da gegen Berlin und gegen Straubing hat es dann schon auch nochmal untermauert, unsere Aussage. Aber es sind noch 8 Spiele und da musst du nochmal richtig punkten, nochmal Gas geben, dass du es schaffen kannst auf den 6. Platz und der ist durchaus realistisch. Also das sehe ich genauso wie du, dass Straubing auch eine schwere Mannschaft ist zu spielen, die auch mit so einem Selbstvertrauen spielt und die auch sehr, sehr schnell umschalten kann aus der Verteidigung in den Angriff, sehr schnelle Konter fahren kann. Die haben schnelle Spieler. Also von daher muss ich sagen, auch dieses deutliche Ergebnis 6-3 war wirklich beeindruckend. Das muss man so sagen.
Wir haben früher in der Kabine immer gesagt, eine Top-Mannschaft holt im Schnitt 2 Punkte pro Spiel. Wenn du im Schnitt 2 Punkte holst, bist du ganz, ganz oben mit dabei. So, und dieses Formbarometer der Adler Mannheim, ganz einfache Rechnung an die 5 Spiele, 10 Punkte, die letzten 5 Spiele.
Das sind genau die 2.
Also das heißt, du bist schon auf der richtigen Welle unterwegs, die du momentan auch brauchst. Und jetzt für mich ein ganz, ganz großer Faktor, das fragen sich jetzt bestimmt auch viele Zuhörer, viele Fans, Leon Gawanke. Als ich das jetzt gelesen habe, habe ich gesagt, das ist oder das kann der richtige Spieler zur richtigen Zeit sein. Ein absoluter Führungsspieler, bringt internationales Niveau mit, ist für mich auch jetzt in der Phase. Also besser kann es aus meiner Sicht nicht laufen. Du kriegst jetzt wirklich jemanden rein, der dir Qualität aufs Eis bringt. Du wolltest den Jungen ja immer haben. Es gab ja auch einen langfristigen Vertrag, bevor er nochmal das Abenteuer Nordamerika gesucht hat oder seinen großen Traum NHL hinterhergelaufen, hört sich blöd an, aber den er wirklich verfolgt hat. Und der kommt jetzt 8 Spiele vor Schluss. Andi, was sagst du, wer muss für ihn weichen? Wo wird er sich einfügen? Da wird ja wahrscheinlich einer auf der Tribüne Platz nehmen müssen, weil der Kader dann recht voll ist. Aber aus meiner Sicht kann Leon Gawanke einer sein, der dir jetzt unglaublich weiterhilft.
Das definitiv. Du darfst ja nicht vergessen, er verdrängt dann möglicherweise auch einen Ausländer. Also nicht nur möglicherweise, sondern er kann jeden Ausländer aus dem Team verdrängen. Entsprechend muss sich jeder warm anziehen. Das heizt so ein bisschen noch den Konkurrenzkampf an. Man muss ja sagen, dass nicht jeder Verteidiger immer top performt hat in dieser Saison. Das ist auch so im Sturm gewesen. Da nehme ich mal ein paar aus, Matthias Plachter zum Beispiel. Aber ansonsten gab es immer wieder Leistungsschwankungen bei einigen Spielern. Und das heizt natürlich dann schon irgendwo den Konkurrenzkampf an, den du auch brauchst. Keiner kann sich mehr sicher fühlen. Leon Gawanke wird nicht nur den deutschen Konkurrenz machen, sondern eben auch den Ausländern. Und von daher denke ich, dass es schon alleine deswegen eine Bereicherung ist. Ich kenne den Leon schon sehr lange als Spieler. Er hat immer gegen meinen Sohn gespielt, als er in Berlin noch war oder in der Nationalmannschaft auch gespielt mit Sam zusammen. Also von daher bin ich mir sehr sicher, dass er der Mannschaft nicht nur helfen kann, sondern möglicherweise sogar mithelfen kann, dass die Verteidigung wirklich ein Level nach oben geht. So viel traue ich ihm da auf alle Fälle zu. Und weil halt auch einer ist, der jetzt zum Ende der Saison hin natürlich viele, viele Wechsel machen kann. Du kannst ihn ja dann zu den Playoffs hin in diesen letzten 8 Spielen ja fast jeden zweiten, dritten Wechsel geben. Also der wird so seine 23, 24 Minuten spielen können und entsprechend dann auch dadurch sehr, sehr viel Qualität reinbringen in sehr, sehr vielen Wechseln. Also da glaube ich schon, dass er das kann. Vor allem ist er ein Allrounder auf hohem Niveau.
Also für mich einer der besten Spieler, wenn der das abruft, was er auch in der Nationalmannschaft gezeigt hat. Du sagst es, Allrounder, der ist offensiv unglaublich stark. Er bringt physisch bringt er einiges aufs Eis. Dann ist er menschlich natürlich top, ist einer, der vorangehen will und wo jetzt keiner sagt, ha, wer kommt denn hier rein, sondern da kommt jetzt einer durch die Kabinentür, wo alle sagen, wie du schon gesagt hast, sehr schön, dass du da bist. Für mich ist das Nummer 1, Nummer 2 Verteidiger jetzt auf jeden Fall in dem Kader. Und da müssen die anderen eine Schippe drauflegen, weil der Leon kann hinten aufräumen, der fährt die Leute zusammen, der kann vorne offensiv produzieren, der wird wahrscheinlich auch Anspruch auf einen Powerplay-Platz haben. Das bringt das ganze Niveau nochmal richtig nach oben. Es gibt immer einen, um da mal so ein bisschen Einblick in die Kabine zu bekommen, wenn jetzt einer im Powerplay spielt und sich da wohlfühlt und seine Rolle hat und jetzt kommt ein Neuer und verdrängt dich. Natürlich bist du erstmal angefressen, aber das ist ja auch das, was eine Mannschaft anstichelt. Dass wenn einer, es hat ja in so einer Kabine gibt's ja keinen großen Platz für Egos, sondern da ist ja die Mannschaft das Wichtigste und das Ziel jetzt, wie du schon gesagt hast, noch die Top 6 anzugreifen. Und wenn jetzt da einer plötzlich irgendwie den Kopf hängen lässt oder auf gut Deutsch eine Fresse zieht, weil er vielleicht nicht mehr im Powerplay ist, ja und? Wen interessiert es? Die Mannschaft hat Ziele, die sie erreichen will. Und da sind die Interessen eines Einzelnen absolut zweitrangig.
Ulle, es waren 44 Spiele Zeit, sich in der Mannschaft festzuspielen als einzelner Spieler. Und wenn du sie nicht genutzt hast und dann kommt ein Neuer und der verdrängt dich, dann hast du deine Chance einfach nicht genutzt. Sondern der Neue, der hat dann die Chance verdient, was zu zeigen, was er jetzt auch in Nordamerika gezeigt hat. Und da gut performt hat. Die Eishockey-Welt fragt sich, warum er keinen Shot bekommen hat in der NHL, aber das ist jetzt auch nicht unser Thema. Aber er wird auf alle Fälle seine Ansprüche anmelden. Er wird die Chance bekommen, der Nummer 1 Verteidiger zu werden. Und ich gehe davon aus, dass der Leon diese Chance nutzen wird.
So, in 3 Tagen, da war das erste Mal raus. Wir zeichnen heute am Montag auf. Morgen geht die Liga schon weiter und die Adler greifen am 15. an gegen die Grizzlies Wolfsburg im Heimspiel. Da werden wir ihn das erste Mal im Adler-Trikot sehen. Welche Nummer hat er, Antti? Ich weiß es gar nicht. Wurde das bekannt gegeben?
Der hat die 9. Also, der trägt normalerweise die 9 schon im Nachwuchs. Ich glaube, bei den Adlern wird er auch die 9 haben.
Gut, dann freuen wir uns auf den Neuzugang in 3 Tagen, Antti. Und weil ich es gesagt habe, die Liga geht morgen schon weiter mit 3 Partien. Schauen wir uns das Ganze doch mal an, weil wir haben festgestellt, die Woche nach der Länderspielpause ist, was den Spielplan angeht, ein bisschen zerhackstückelt.
Ja, das ist richtig. Und entsprechend haben wir auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr Eishockey zu schauen an verschiedenen Tagen. Ich bin kein großer Fastnachter, habe ich gesagt. Also ich muss morgen Faschingsdienstag einfach nur, ne? Am Faschingsdienstag muss ich nichts anderes machen abends als Eishockey zu schauen und da freue ich mich auf diese 3 Partien. Köln gegen Iserlohn, Nürnberg gegen Straubing und Schwenningen gegen die Eisbären.
Also am Dienstag gibt's 3 Spiele, die hast du gerade vorgelesen. Am Donnerstag gibt's wieder 3, am Freitag gibt's dann 4, am Samstag gibt's tatsächlich 1 und am Sonntag gibt's dann wieder die komplett volle Palette mit 6. Also die ganze Woche Eishockey bis auf Mittwoch. Ich find's cool. Ich bin morgen auch fernsehtechnisch im Einsatz bei den 3 Spielen. Und welche Partie hat für dich da am meisten Brisanz und wo guckst du am genauesten hin? Ist es dann tatsächlich der Tabellenkeller mit Iserlohn gegen den KEC oder interessiert sich auch, was zum Beispiel die Schwenninger Wildwings gegen die Eisbären machen? Weil Schwenningen zu Hause, Schwenningen ist drauf und dran, die beste Saison der Vereinsgeschichte zu spielen. Was ist jetzt so dein Fokus auf dem Endspurt?
Ich muss sagen,
natürlich nehme ich mal deine familiäre Situation mit Augsburg geht ein bisschen mit in den Topf. Ja, das ist ja auch nicht ganz uninteressant.
Ja, das ist richtig. Das ist alles nicht uninteressant. Ich finde alle 3 Partien sehr interessant, weil es da nämlich um sehr, sehr viel geht. Schafft Iserlohn den Sprung aus dem Tabellenkeller, beziehungsweise vom letzten Platz weg. Was macht der KSC? Halten die wieder Anschluss nach oben oder fallen die ein bisschen tiefer? Das ist die Frage. Nürnberg hat sich auch im Abstiegskampf ein bisschen absetzen können, spielen jetzt auch um den 10. Platz tatsächlich mit. Straubing, wie haben die das letzte Spiel gegen die Adler verkraftet? Aber die sind auch auf dem 3. Platz ziemlich festgenagelt, sage ich mal, wenn sie halbwegs weiter so performen. Deswegen finde ich es ganz interessant, das Spiel. Da geht es auch um was. Jetzt geht es ja in jedem Spiel tatsächlich um was. Und Schwenning natürlich, Wahnsinn. Ich traue denen tatsächlich einen Heimsieg gegen die Berliner zu. Also da würde ich sogar fast, nicht mein Vermögen, aber so das, was auf dem Tisch liegt, das sind 4,72 Euro, würde ich draufsetzen.
Ja, ich bin auch super neugierig. Vor allem die Roosters waren ja zuletzt echt gut drauf. Und so eine Pause, man sagt ja oft, die kommt jetzt zur rechten Zeit. Wir haben ein paar Jungs, die angeschlagen sind, die können sich erholen, die kommen wieder zurück oder man kann mal durchschnaufen. Aber was machen die Jungs wirklich? Du hast ja oft ein paar Tage frei, ein paar Jungs sind vielleicht in die Sonne geflogen, haben Familienurlaub gemacht und kommen jetzt wieder rein. Und wie schnell schafft es der Trainer dann in 2, 3 Trainingseinheiten, den Kopf wieder dahin zu kriegen, der hoffentlich frei ist, den du freimachen kannst in so einer Pause, um wieder den kompletten Fokus dahin zu bekommen. Manchmal sagt man auch, okay, die Pause kam zur falschen Zeit, weil wir gerade richtig, richtig im Flow waren. Ja. Und das ist für mich immer so ausschlaggebend, weil so eng und so spannend, vor allem was den Abstieg, den Kampf um Platz 10, den Kampf um Platz 6 angeht, haben wir es schon lange nicht mehr in der DEL gehabt. Und jetzt eben so kurz vor Ende der Hauptrunde nochmal eine Pause zu haben, um dann wirklich... Was machst du jetzt? Wie trainieren die Mannschaft? Was hast du off-ice nochmal draufgepackt? Hast du die Jungs länger im Kraftraum rangenommen? Oder geht's jetzt nochmal taktisch? Wer bringt mehr Spaß aufs Eis, um dann wirklich loszuzünden? Und das finde ich richtig cool, da morgen mit 3 Spielen. Du hast es angesprochen. Iserlohn kann den Satz da unten rausmachen. Nürnberg greift nochmal die Playoffs an. Was macht Schwenningen? Bekommt man da ja feuchte Hände? Ich hätte wackelige Knie nicht, aber feuchte Hände, weil das kriegt man ja als Spieler auch mit, wenn du so auf Rekordjagd bist. Und da bin ich echt gespannt. Ich freue mich auf die Woche.
Ganz genau. Und dann darfst du ja nicht vergessen, Schwenningen spielt ja am Donnerstag dann schon wieder in München. Also die werden da richtig gefordert. Also da gucken wir mal, da sieht man dann auch wirklich tatsächlich, wo die Reise dann hingeht, finde ich, nach diesen beiden Spielen gegen Berlin und gegen München. Von daher, das wird super interessant, nicht zu vergessen. Unsere Adler spielen am Donnerstag zu Hause gegen Wolfsburg. Und da wird man dann auch sehen, wo die Reise hingeht. Natürlich gibt es genug Spiele noch, um tatsächlich den 6. Platz realistisch anzugreifen. Aber auf der anderen Seite musst du dann natürlich auch jetzt schauen, ob du nachlegen kannst gegen Top-Team wie Wolfsburg. Also das wird sehr, sehr spannend in der SAP-Arena.
Und wir beschäftigen uns jetzt im letzten Abschnitt mal kurz mit der Nationalmannschaft und beäugen das aus den Augen von Harold Kreis. So, Anti, die deutsche Nationalmannschaft, jungen Burschen, die jungen Wilden waren unterwegs. Du hast es auch ein bisschen verfolgt. Das waren Jahrgänge jünger als, was hast du eben zu mir
99,
gesagt?
99, also die Ältesten waren 99, also so ein Tim Wohlgemuth zum Beispiel, der dabei war, oder Nico Appendino, das sind so die gewesen. Und dann hast du nach unten bis 2004er Jahrgang hast du alles dabei gehabt. Also von daher ist es natürlich, ich sag's mal so, ein Muster, nicht ohne Wert, aber das ist zumindest so, dass du eine gute Möglichkeit hast, Spieler zu testen, wie nah sie schon an den Top-Spielern der A-Nationalmannschaft dran sind und entsprechend auch natürlich internationale Erfahrung mit den bisschen jüngeren Spielern, den U25-Spielern zu geben. Von daher fand ich, dass es auf alle Fälle auch eine gute Aktion war, wie letztes Jahr auch schon, ging es ja auch in der Slowakei, gegen die Slowakei zweimal, dieses Mal wieder. Und ich glaube, dass es auch immer so ein bisschen eine Sache ist, dass du den Nationalmannschaftskader weit fassen kannst, dass du so Spieler hast, so um die 60 Spieler vielleicht hast, die so im Dunstkreis der Nationalmannschaft sind. Erstens mal, also welche, die schon Erfahrung haben, aber auch von den unerfahrenen Spielern, die dann dadurch sowas dann auch Erfahrungen bekommen, weil sie natürlich auch gegen Teams spielen, die auch eine U25-Mannschaft stellen, aber halt internationale Erfahrungen dann halt mit sich bringen. Und entsprechend kannst du da jede Sekunde, die du auf dem Eis bist, nur dann Erfahrungen sammeln und besser werden.
Das ist absolut richtig. Da gehe ich mit dir mit. Die Ergebnisse: einmal 5-2 verloren in der Slowakei, nachdem man 2-0 geführt hat, und dann eine 4-3 Niederlage nach Verlängerung. Und internationales Niveau ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und die jungen Burschen haben ja jetzt auch nicht diese 20 Minuten plus Eiszeit in den Vereinen, aber sie bringen schon eine ordentliche Portion mit. Und du sprichst es an, wenn Harold Kreis immer mal wieder sieht, wie schlagen sich die jungen Burschen international? Wer ist dann wirklich bereit, Verantwortung zu übernehmen? Da ist es ja auch die Geschwindigkeit, die internationale Härte, nochmal Entscheidungen treffen mit weniger Zeit, weil es einfach international nochmal schneller ist. Wer trifft da die richtigen Entscheidungen? Wer spielt da den Pass, den man in dem Moment braucht? Wer bringt die Scheibe aus dem eigenen Drittel, aus der Gefahrenzone weg? Und wer ist dann wirklich einer, dessen Brust nochmal ordentlich anschwillt, wenn er das Nationalmannschaftstrikot anzieht? Wer hat da richtig Bock drauf? Wo er dann auch mal sagen kann, in der WM-Vorbereitung: hey, der Junge hat mir richtig, richtig gut gefallen in der Februarpause. Den nehme ich mal mit in den ersten 2 Wochen der WM-Vorbereitung, je nachdem, in welchem Team er spielt und ob er vielleicht schon ausgeschieden ist im Ligabetrieb, dass man sagen kann: hey, der hat sich das echt verdient, da mal 1-2 Wochen mitzufahren. Und du sagst es, Erfahrung ist ein ganz, ganz richtiges und wichtiges Wort in dem Zusammenhang. Du kannst die Erfahrung nicht kaufen, du kannst es dir nicht antrainieren, sondern du musst sie eben in solchen Spielen, du musst sie holen, du musst deine Erfahrungen machen, deine Erfahrungen sammeln. Und das ist für die Jungs ein richtiger Schritt, ein cooler Schritt, da solche Challenges oder solche Spiele zu bekommen, solche Spiele zu machen und vor allen Dingen auch mit Harry an der Bande. Und das finde ich ganz gut, dass da nicht ein anderer abgestellt wird, weil dann wertest du das Ganze auch ein bisschen ab, sondern da steht der Chef persönlich da, hält die Kabinenansprachen, stellt die Mannschaft auf, schickt sie raus und steht an der Bank. Und das finde ich gut, weil da hast du wirklich, da weißt du als junger Bursche, da steht einer hinter mir an der Bank, für den möchte ich ja noch öfter spielen, da möchte ich ja noch öfter auflaufen. Und deswegen finde ich das eine richtig, richtig coole Sache. Die Ergebnisse sind absolut zweitrangig. Coole Veranstaltung, cooles Event und guter Lernprozess für die jungen Spieler auch.
Und du lernst auch eben den Coach kennen, für den du dann möglicherweise dann spielst, wenn du gut performst, auch in der Zukunft. Du merkst, wie er an der Bande coacht, und ich glaube, da wird jeder Spieler, der für Harry Kreis schon mal gespielt hat, mir recht geben, dass er ein sehr, sehr ruhiger Coach ist hinter der Bande, auch ein Gentleman hinter der Bande ist und entsprechend auch da keine Hektik verbreitet. Also man muss auch das auch ja für sich dann irgendwo auch nutzen, solche Möglichkeiten, einfach einen Coach zu haben, der dann sehr, sehr ruhig da das Ganze angeht.
Da gebe ich dir absolut recht, Antti. Und ich höre da schon die Schlusssirene bei uns reinfunken. Ich finde das schön, wenn du sagst, ein Gentleman hinter der Bande, das stellt man sich dann immer optisch vor, wie adrett der da angezogen ist, aber es ist einfach der Umgang mit den Spielern.
Auch mit den Offiziellen, mit den Schiedsrichtern auch, das muss man auch
ganz
sagen.
Ganz, also, ganz fein, absolut, absolut korrekt. Und damit wir jetzt nicht zu weit wegspringen, Antti, werde ich dir auch eine Trainerfrage stellen, gleich in unserem 1-gegen-1. Antti, die Saison neigt sich dem Ende entgegen, und jedes Jahr nach Ende der Hauptrunde gibt's ja die Auszeichnungen für den besten Torhüter, den besten Verteidiger, den besten Stürmer und auch den Spieler des Jahres. In dem Zusammenhang gibt's natürlich auch immer die Auszeichnung für den Trainer des Jahres. Und da würde ich dich mal fragen, wen siehst du aktuell, wenn du, ich weiß, du lehnst dich jetzt gleich zurück, guckst mal ein bisschen nach oben und gehst gedanklich in meine Frage rein, wen siehst du auf der Position Trainer des Jahres? Und ich gebe dir da jetzt mal 1-2 Sachen mit, wo du drüber nachdenken kannst. Serge Aubert zum Beispiel, letztes Jahr hat er um Abstieg gespielt, die 2 Jahre zuvor 2 Meisterschaften gewonnen.
In den Kopf und geschossen, ja.
Steht er wieder ganz, ganz oben an der Tabelle? Oder ist es ein Thomas Popisch, der mit Bremerhaven eine unglaublich solide Saison spielt, eine wahnsinnige Saison spielt? Und was ganz viele Vögelchen ja auch von den Dachrinnen zwitschern, ist, dass er die DEL verlassen wird, dass er Richtung Krefeld geht in die DEL 2. Also vielleicht hat er ja noch ganz, ganz Großes vor in seiner letzten Saison. Schade, dass man ihn danach nicht mehr sehen wird. Oder ist es vielleicht für dich auch ein Steve Walker, der als Neuling nach Schwenningen kommt und sowas abzieht? Oder hast du jemand ganz anders auf dem Zettel?
Ne, das sind tatsächlich genau die 3, als du gesagt hast, Trainer des Jahres, da ist natürlich losgegangen bei mir, hat's gerattert. Klar, Serge Aubin, ein Top-Kandidat dafür. Wie gesagt, du hast ja schon alles dazu gesagt. Letzte Saison wirklich schwach, nicht mal die Playoffs geschafft und jetzt wirklich Tabellenführer und wirklich sehr, sehr gute Performance der Mannschaft. Popisch würde ich eher als Trainer der letzten Jahre nehmen, weil er einfach da was entwickelt hat in Bremerhaven. Und ganz klar für mich persönlich ist die Leistung von Steve Walker, der jetzt zum ersten Mal in Deutschland eine Cheftrainerrolle hat. Er war ja in Österreich mal kurz gewesen als Cheftrainer, da hat es noch nicht so richtig geklappt. Und jetzt das, was er in Schwenningen gemacht hat, auch mit den relativ bescheidenen Mitteln, die man dort zur Verfügung hat. Das erste Auswärtsspiel der Adler war ja in Schwenningen gewesen und ich kenne ja den Steve ganz gut aus seiner Zeit, als er in Mannheim Co-Trainer war und auch als er Spieler in Berlin war. Und ich bin dann zu ihm hingegangen nach dem Spiel und habe gesagt, Mensch, wenn ihr so weiterspielt, wie ihr jetzt gespielt habt, mit dieser Performance, mit dieser Leistung, mit diesem Willen der Mannschaft, dann werdet ihr auf alle Fälle die Playoffs erreichen. Das ist überhaupt keine Frage für mich. Ich war so angetan von der Art und Weise, wie Schwenningen da gespielt hat, wohl wissend, dass die natürlich auch nicht so einen tiefen Kader haben. Wenn sie Verletzungspech haben, werden sie dann auch ihre Probleme bekommen. Und sie hatten teilweise Verletzungspech, Langzeitverletzte, aber sie haben es immer wieder geschafft, vor allem zu Hause sehr, sehr gut zu performen und wirklich ein attraktives Eishockey zu spielen, sehr aktiv. So ein bisschen, ja klar, er war ja lange bei Don Jackson, also deswegen überrascht es ja nicht, dass sie ähnlich spielen, wie Don Jackson spielen lassen hat. Und egal, wo Don Jackson war in der deutschen Eishockey-Liga, war es immer attraktiv, was seine Mannschaften gespielt haben. Entsprechend schafft es Steve Walker auch. Und die Mannschaft hat verstanden, und das hat der Steve Walker denen auch eingehaucht, den Jungs, dass sie eben auch als Mannschaft agieren müssen, weil sie eben keine Top-Stars haben, sondern wirklich als Kollektiv performen müssen. Und das haben sie sehr gut gemacht und das schreibe ich einzig und alleine Steve Walker zu.
Am 11.3. Anti ist die Awardshow. Da gibt's die Auszeichnung diesmal live auf Magenta Sport zu sehen. Also du musst keinen Stream anschalten oder es irgendwo im Internet suchen, sondern du kannst dir das auf deinem Eishockey-Kanal Nummer 1 live angucken. Ich bin auch gespannt, Anti. Also ich... Die drei, die ich dir genannt habe, sind für mich auch absolute Top-Kandidaten. Natürlich nehme ich einen Tom Pokel da auch immer mit rein, der in Straubing super klar. Arbeit macht. Aber ja, finde ich schön, dass du genauso denkst. Ich bin gespannt, ich lasse mich überraschen. Ich denke, dass es da auch keine, ich denke, dass es eine enge Wahl wird, sagen wir es mal so.
Ja, das auf alle Fälle. Schon alleine die drei, die wir eben gerade kurz beleuchtet haben, muss man sagen, dass die hätten es alle drei verdient. Aber wie gesagt, für mich hat Steve Walker diese kleine Länge voraus.
Sind wir gespannt, sind wir neugierig und verfolgen jetzt den Endspurt. Wir werden drüber sprechen. Wir lassen die anderen arbeiten und wir nehmen das dann einfach nur detailliert auseinander.
So ist es. Macht's gut, bis dann.